Willkommen bei Kulturkaramulage.
Hallo, ich bin Justine.
Bon dia, io sono Renato. Unser Thema heute lautet, wer sind wir?
Und ich darf dir die Frage aller Fragen stellen, die du mit Sicherheit schon millionenmal in deinem Leben gehört hast. Einer meiner Lieblingsfragen. Wo kommst du her?
Aus Leverkusen.
Wo kommst du denn richtig her? Also, ja, wo kommst du denn sonst her?
Ich lebe hier in Deutschland.
Ja, ja und...
Was wollen Sie denn?
Wo kommst du ursprünglich her?
Ich habe afrikanische Wurzeln.
Ah ja, wo denn? Wo denn? Wo denn in Afrika?
Angola. Diese Frage bekomme ich echt öfters. Also ich denke, jeder afrikanischstämmige Mann oder Frau bekommt das oft zu hören, wo man dann genau herkommt. Und diese Frage nervt einfach nur. Und ja, heute geht es um uns einfach ein bisschen persönlicher vorzustellen, um unser Werdegang, unser Hintergrund, unser Background ein bisschen hervorzuheben.
Einfach von uns zu erzählen. So, wir gehen so ein bisschen von der Geburt bis jetzt einmal querbeet durch, damit ihr genau wisst, wer sind die zwei eigentlich, die da so erzählen.
Wir haben ja Kultur, bis jetzt noch über Integration, über interkulturelle Beziehungen sprechen, ja.
Genau, also die uns nicht persönlich kennen, wissen ja bis jetzt noch gar nicht so richtig, wer wir sind. Ja, und jetzt wollen wir mal ein bisschen aufklären.
Ja, liebe Ehefrau, ich überlasse dir
den Vortritt.
Vortritt, Ladies first.
Okay. Also, was sagen wir zuerst? Okay, ich bin 1988 in Köln geboren. Und,
Mädchen bist.
Gölsche Mädchen, ja, ja. In Köln geboren. Ich sag jetzt nicht, wo in Köln. Ja, ich bin in Köln geboren. Ich bin ein kölsches Mädchen. Ich bin auch komplett in Köln aufgewachsen, natürlich. Und habe auch immer in Köln gewohnt. Dementsprechend komme ich aus einer urkölschen Familie. Familisch. Schönen Grüß. Ich kann kein Kölsch sprechen. Ja, aber ich komme aus einer sehr kölschen Familie und zu meiner Familie, wir sind eine recht große Familie, meine Oma hat einige Kinder, wir sind mittlerweile auch einige Enkelkinder und auch Urenkelkinder. Ich bin als erstes Kind meiner Eltern und als erstes Enkelkind in die Familie gekommen und wurde deswegen mit vielen Geschenken bereichert. Also ich hatte die volle Aufmerksamkeit meiner ganzen Familie als Kind. Und so bin ich dann erstmal groß geworden, bis die anderen dazu kamen. Und bin dann ganz normal auch in den Kindergarten gegangen. Und viel ist da erstmal auch nicht zu sagen. Bei mir ist da nicht so viel Dramatisches oder Spannendes in der Zeit passiert. Das sieht ja bei meinem Ehemann Renato ganz anders aus. Bis zum Kindergarten ist bei dir schon einiges passiert. Erzähl mal.
Ja, ich bin 1989 als Zwillingsgeschwister, ich habe noch eine Zwillingsschwester, sind wir in Angola 1989 geboren, aber 1991 sind wir dann nach Deutschland ausgewandert. Und dann ging es schon los. Mein Background ist also angolanisch. Und später habe ich auch dann erfahren, dass ich da auch noch portugiesische Wurzeln habe. Für einige, die es nicht wissen, dass Angola wurde damals von Portugal besetzt. Und daher auch die Amtssprache Portugiesisch. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Sprachen. Das dazu. Ja, genau. Und in der Zeit in Deutschland sind wir dann, unsere erste Anlaufstelle war das Leben im Asylheim, Asylantenheim. Das war eine sehr schöne Zeit. Also ich fand das schön. Ist eigentlich sehr viel passiert, sowohl positiv als auch negativ. Was mir schon, also nicht nicht als Kind, aber als Teenager aufgefallen ist damals, wenn ich zurückgeblickt habe, dass im Asylantenheim schon so nach der Hautfarbe und nach der Herkunft getrennt wurde. Unter anderem, das war so ein großes Haus und mit mehreren kleinen Zimmern. Und da gab es halt im Flur links mehrere Zimmer und rechts mehrere Zimmer. Und auf der linken Seite haben die Afrikaner gelebt, überwiegend Westafrikaner aus Angola, aus dem Kongo und einige noch aus dem Togo, aus ein paar aus Ghana, Nigeria. Und auf der anderen Seite, soweit ich mich erinnern kann, lebten Albaner, Kosovo-Albaner. Und da gab es auch ein paar Spannungen natürlich. Das habe ich so gemerkt, dass da schon getrennt worden ist, also so eine quasi eine Rassentrennung geführt worden ist.
Also nichts mit Integration.
Nee. Genau, und ich denke, das war systematisch so Anführungszeichen gemacht, damit es zu keinem Konflikt kommt irgendwie. Ja. Und dass es für uns vielleicht leichter wäre, wenn man dann Leute hat, mit der man sich sprachlich schon mal versteht. In dieser Zeit war auch die Sprache wichtig oder wurde insofern mir geprägt, dass ich dann Lingala kennengelernt habe oder als Sprache gelernt habe. Muttersprache ist eigentlich Portugiesisch, aber Lingala habe ich dann auch deswegen gelernt, weil in diesem Asylantenheim viele Kongolesen waren, die von denen haben wir dann Lingala gelernt. Und dadurch habe ich aber auch leider meine Muttersprache so ein bisschen hinten angeschoben und das auch dann nicht mehr so gelernt oder konnte das nicht mehr so, wie zum Beispiel meine Mutter noch kann. Mhm. Aber das lernen wir aktuell. Genau. Ja, das war die Zeit im Asylantenheim. Es ist viel passiert, aber es war eine schöne Zeit. Wir waren überwiegend, also ich mit schwarzen Kindern unterwegs aus den verschiedensten Ländern, afrikanischen Ländern. Und aber es hat funktioniert. Es hat auch mit den Albanern funktioniert, mit den Kindern. Also Kinder hatten kaum Probleme. Ja. Aber
wann bist du in den Kindergarten gekommen?
Ich glaube mit 3 oder 4. Mhm. Also 3, glaube ich. Und
konntest du da schon Deutsch oder hast du im Kindergarten Deutsch gelernt?
Ich habe eher im Kindergarten Deutsch gelernt. Also okay. Wir Kinder haben unter uns eigentlich so Lingala gesprochen und Deutsch ein bisschen, je nachdem. Wenn man dann noch mit den Kosovo-Albanern Kindern unterwegs war, dann hat man nur Deutsch gesprochen, aber im Kindergarten haben wir Deutsch gelernt. Und das hat halt auch dazu geführt, dass man halt alles so ein bisschen versetzt gelernt hat. Also auch mit der Grammatik viel mehr halt später schwerer als Kinder, die von Beginn an Deutsch gelernt haben oder Deutsch kannten.
Ja, verständlich. Und deine Kindergartenzeit war aber schön.
Ja, ich war oft krank. Also ich war irgendwie so ein krankes Kind. Ich war irgendwie wirklich, das sagt meine Mutter, ich hatte immer irgendwas mit Bauchschmerzen, ein paar Mal im Krankenhaus gewesen, so dass man auch sehr selten Bilder findet von mir, wo ich irgendwie abgebildet bin mit anderen Kinder. Von meiner Schwester gibt es welche, aber von mir also, gibt es kaum welche. Und deswegen, ich fand, es war eine schöne Zeit. Positiv, ich habe jetzt keine negativen Erinnerungen, aber ja, es war eigentlich echt gut. Mhm.
Ja, also meine Kindergartenzeit war auch ganz schön. Ich weiß, dass ich ab und zu nicht gerne gegangen bin. Vor 30 Jahren war der Kindergarten auch noch ein bisschen anders als heute. Ein bisschen strenger.
Ja, mehr in Gruppen auch, ne? So aufgeteilt.
Ja, das ist so total offen. Genau. Und wobei das heute auch noch gibt, aber ich kann mich noch erinnern, also man musste dann Sachen auch aufessen, die man nicht mochte und mit Haare kämmen und man musste schlafen und solche Sachen. Das gibt es, glaube ich, heute in dem hoffentlich nicht mehr so. Aber ich habe viel bei meiner Oma die Zeit verbracht in meiner frühen Kindheit, weil meine Mama auch arbeiten gegangen ist. Und ich weiß dann, dass die mich dann manchmal gar nicht gebracht hat oder früher abgeholt hat. Und ich habe viel auch mit meiner Familie einfach viel Zeit verbracht. Schon ganz früh auch. Mhm. Ja.
Also sie hat dich nicht gebracht, um einfach mit dir Zeit zu verbringen?
Oder? Ja, genau. Mhm. Ich habe dann so gesagt, Oma, ich habe heute keine Lust. Mhm. Ich habe Bauchschmerzen. Mhm. Ja, komm, dann bleiben also, wir noch hier.
Vorgetäuscht?
So. Ja, ja.
Okay.
Ja. Ja. Und ich weiß, dass meine Mama mich vom Balkon aus sehen konnte, wenn ich im Kindergarten gespielt habe.
Ja.
Gespielt habe draußen, also auf dem Hof.
Mhm.
Also ich war immer gut bewacht.
Mhm. Ja. Ja, gut bewacht, das sind so, was mir jetzt auffällt, Parallelen.
Zum Beispiel,
bei dir warst du irgendwie gut bewacht, deine Eltern waren ziemlich in der Nähe, wenn irgendwas passiert ist, konnten die halt schnell da sein.
Mhm.
Bei mir im Kindergarten war es so, es war, also für mich kam es immer so vor, als wären das 10 Kilometer, es waren, glaube ich, auch gefühlt nur 2 Kilometer oder 3 Kilometer. Ja, 3 Kilometer schon viel, 2 oder so. Und da sind wir halt auch immer so als Gruppe und dann gab es einen Elternteil, nicht immer meine Mutter, aber es waren immer von den anderen Kindern auch die Mutter oder der Vater, die uns dann zum Kindergarten gebracht haben. Und wir haben wirklich so von der Außenwelt, von der Stadt oder Dorf, wo wir da im Asylantenheim gelebt haben, abgeschottet. Und dann mussten wir halt ins Dorfinnere zum Kindergarten.
Mhm.
Und das war halt ein Fußweg und dann mussten wir auch über so ein Gewerbegebiet und da waren auch so 2 Hunde, die uns immer verfolgt haben und das fand ich halt immer so im Nachhinein richtig komisch und schade, weil man hatte keine Chance, sich irgendwie irgendwo zu integrieren. Also man hat uns wirklich versucht, irgendwie abseits zu lassen, so nach dem Motto, die Ausländer bleiben außen und die Deutschen, die...
Also hinter dem Gewerbegebiet.
Hinter dem Gewerbegebiet.
Man weiß ja so, Stadt, dann kommt erstmal Grün, dann kommt Gewerbegebiet und dann kommt eigentlich nichts mehr und dann stand dann euer Asylant.
Ja, ja. Genau.
Ja, Wahnsinn.
Und ja, das fand ich schon krass, also das war echt schade und deswegen hat es dazu geführt, dass man erst sehr spät diesen Kontakt hatte mit deutschen Kindern, mit anderen Kindern aus anderen Ländern. Und ja, das fand ich letztendlich dann schade.
Ja, ja, dann kam die Schulzeit.
Mhm.
Ich weiß noch, dass wir, also generell meine ganze Kindheit über, immer extrem viel unternommen haben. Also wir waren ständig... irgendwo, wenn es nur im Schwimmbad war oder in irgendwelchen Freizeitparks. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen großen Freizeitpark in Deutschland gibt, wo ich noch nicht war als Kind. Und wir waren auch jedes Jahr im Urlaub. Also das sind so Erinnerungen, die ich habe an meine Kindheit. Und dann in der Schule, Grundschule, weiß ich noch, dass ich viele Freunde hatte, dass ich immer gern zur Schule gegangen bin. Es gibt ja immer so, man gehört zu den Coolen oder nicht zu den Coolen. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich so bei den Coolen so Anführerposition hatte. Vielleicht war es auch nur mein Gefühl. Vielleicht hat das Gefühl auch jeder. Nee, aber ja, das war eigentlich eine sehr coole Zeit, obwohl das mein erster Schultag für meine Mama, glaube ich, der schlimmste Tag überhaupt war, weil... es war der erste Schultag, die Klassen wurden zugeteilt und ich kam dann zu einem Lehrer, der gerade mit dem Studium fertig war. Also ich war seine allererste Klasse.
Mhm.
Und dann war meine Mutter schon so, oh Gott, ne, was soll aus meinem Kind nur werden? Mhm. Und dann war es auch noch so, dass wir als einzige Klasse überhaupt nicht in dem Gebäude unterrichtet worden sind, sondern quasi 2 Straßen weiter in einer Baracke auf dem Schulgelände eines Gymnasiums unterrichtet wurden. Also das war unser Klassenraum. Das heißt, ich hatte keinen Kontakt zu den anderen Schulklassen, zu den anderen Kindern. Wir hatten keinen Schulhof. Mhm. Und das war halt nur eine Baracke. Es war, ja, kalt, also, ne?
Mhm.
Und das war, glaube ich, für meine Mama ganz schlimm.
Aber es gab doch auch Gemeinschaftsunterricht, unter anderem zum Beispiel Religion, dass man da zusammengesetzt wurde aus den verschiedensten Klassen. Also da hättet ihr dann doch irgendwie Kontakt gehabt oder gab es das?
Ja, ich kann mich jetzt an Religionsunterricht gar nicht erinnern. Oder andere Fächer. Ich weiß, dass wir Sport drüben hatten.
In der Sporthalle.
In der Sporthalle. Und aber halt unter uns trotzdem. Wir hatten dann in der Pause mit den anderen Kindern auf dem Schulhof, einmal die Woche oder zweimal die Woche, wie oft man Sport hat, waren wir dann, aber wir waren dann auch eher unter uns, weil die anderen kannten uns nicht und da hat man nicht so Kontakt geknüpft in der 15 Minuten Pause, die man da hat. Nö, also kann ich mich jetzt nicht, das fand ich auch ein bisschen schade und ich glaube, dadurch hatte ich auch einen kleineren Freundeskreis. Aber ja, ansonsten fand ich meine Schulzeit super. Mhm. Und ja, bei mir war das Ding halt so, irgendwie habe ich immer so vermutet, dass meine Familie oder meine Mutter noch einen anderen Background hat als Deutsch. Mhm. Dass da noch irgendwas drin ist. Und ich habe immer gedacht, so eventuell was Südländisches, Türkisches. Mhm. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel mit meinen türkischen Mitschülern so besonders identifizieren können. Mhm. Und ich habe auch immer so die Nähe gesucht. Mhm. Und ich hatte auch eigentlich viele türkische Freunde und Freundinnen. Mhm. Und ich war gerne bei denen zu Hause und ich habe mich dafür die Kultur interessiert. Und wir haben dann auch so vorm Spiegel so Kopftücher ausprobiert und bin dann auch mit denen so durch die Siedlung gelaufen. Irgendwie hat mich das so interessiert, weil ich dachte, okay, das könnte vielleicht ein Teil von mir sein. Ja. Und ich war ganz stolz, da vielleicht auch irgendwas mit drin zu haben. Mhm. Und das weiß ich noch, dass ich da immer sehr interessiert war, was das angeht. Ja. Und das habe ich auch versucht, die Sprachen zu lernen. Und ich mochte das Essen und die Art und Weise. Und ja, das war so meine Grundschulzeit, würde ich sagen.
Mhm. Dazu, also Grundschulzeit, gab es diese Vielfalt, die es mittlerweile heutzutage in Köln gibt, auch in den Grundschulen und in normalen Schulen, also dass viele Kulturen einfach oder verschiedene Herkünfte einfach in einem Kindergarten sind. Gab es das damals schon in deiner Zeit?
Also meine beste Freundin im Kindergarten hieß Aylin. Mhm. Also die war auch ein türkisches Mädchen. Mhm. Ja. Und wir hatten auch einen Mixed-Jung im Kindergarten. Mhm. Mhm. Und
also mixed meinst du damit mit
Schwarz und Weiß mixed, ja.
Okay.
Ja. Das hatten wir, also da waren auch mehrere, ich glaube, türkisch abstammige Kinder. Und in der Grundschule war es nicht vergleichbar mit heute, aber schon so, also es war nicht nur ein schwarzes Kind auf dem Schulhof oder nicht nur ein türkisches Kind auf dem Schulhof. Das gab es schon. Also bei uns in der Baracke jetzt nicht. Aber auf dem großen Schulhof, sage ich mal, da hat man das schon, also das war schon so, ja.
Okay. Ja, bei mir war es nämlich ganz anders, also in der Zeit.
Aber es ist auch Stadt und Dorf, ne?
Als wir dann vom Asylantenheim dann die erste eigene Wohnung bezogen haben, das war in einem Dorf in Baden-Württemberg zwischen Wiesloch, Waldorf und Heidelberg. Und genau, da haben wir dann schnell gemerkt, dass wir so die einzige schwarze Familie im Dorf waren. Also, sonst waren wirklich alle weiß. Es war auch kein super großes Dorf. Dann hat man schnell einen Überblick gehabt. Letztendlich musste man damit klarkommen. Es war halt ein bisschen komisch. Das war vom einem Extrem zum anderen. Also erstens in einem Fleck ganz viele schwarze Menschen und dann zieht man um und dann seid ihr die Einzigen, die schwarz sind und alle anderen sind weiß und das war echt komisch. Mhm. Aber daran hat man sich gewöhnt, also unter anderem ich, dass wirklich in fast jeder Sache ich der einzige Schwarze war. Also Grundschule waren meine Schwester und ich die einzigen schwarzen Kinder. Mhm. Klar, es gab türkischstämmige Kinder, es gab auch aus dem Kosovo oder aus Albanien.
Ja, und, das hatten wir auch, stimmt.
Mhm. Genau. Da gab es aber so von der Hautfarbe her waren wir so die dunkelsten, die aus afrikastämmigen Menschen herkamen. Und genau, und das war auch egal, wo ich war, also im Verein, Fußballverein war ich der einzige Schwarze, in der Klasse, in der Grundschule, in bestimmten Sachen einfach, in Institutionen war ich immer irgendwie der Erste und der Einzige. Mhm. Und daran hatte ich mich gewohnt, das war jetzt irgendwie jetzt, ne, gewöhnt man sich dran, das ist halt dein Leben irgendwie, ne?
Aber das ist Witzig, ich war fast immer die einzige Deutsche im Freundeskreis. Also
mein Aber Freundeskreis, in der Grundschulzeit schon, oder?
Ja.
Okay.
Also auch meine Eltern haben halt irgendwie auch so einen gemischten Freundeskreis. Klar, die Familie war immer deutsch, aber wenn ich jetzt die Freunde meiner Eltern betrachte, und ich war ja dann auch irgendwie automatisch mit deren Kindern befreundet, das war Spanisch-Griechisch, mhm. Mix, war die Tochter war meine beste Freundin, mhm. Dann war Ghana-Deutsch, mhm. und das waren so unsere Nachbarn, also wir haben zusammen in einem Haus gewohnt, das waren die Freunde meiner Eltern, deren Kinder waren meine Freunde, also ich war oft auch die einzige Deutsche und Blonde, die da irgendwie in der Clique mit war.
Ja, ich glaube, das hat einfach wirklich mit dieser geografischen... Mit dem
Wohnort zu
genau,
tun,
genau, also
ja.
Stadt hatte, glaube ich, schon sehr, ganz am Anfang damit zu tun,
ja.
dass einfach viele, sag ich, Ausländer dann wirklich ja. in den Städten waren und im Dorf war das halt nicht der Fall. Oder?
Ja.
Genau, und wenn wir dann mit schwarzen Menschen zu tun hatten, dann war das überwiegend Familie, also Bekannte, die dann zu quasi Familie wurden, die aber nicht im selben Dorf gelebt haben, sondern so auch in den größeren Städten, also naheliegenden Städten gelebt haben. Dann gab es aber auch die Zeit, dann, wo wir dann auch im Haus, wir haben in so einem Haus gelebt, wo dann mehrere Wohnungen waren. Wir hatten ein Zimmer-Apartment, eine Wohnung. Und dann plötzlich war der Hausmeister dieser Hausanlage ein afrikanischstämmiger Mann, ich glaube aus Nigeria, glaube ich mal. Und das war irgendwie komisch, weil dann warst du nicht mehr, war manchmal so der Einzige. Und da war auch der Kontakt auch schnell geknüpft. Ne? Also, dass man so, ne, hey, wir sind Familie, wir halten zusammen. Und dann, auch nach ein paar Jahren, kamen auch dann mehrere Familien, auch afroamerikanisch. Und dann kam es auch ein bisschen mehr, dass auch mixed, dass wir eine Mixed-Familie kennengelernt haben, wo die Mutter aus Ghana kam und der Vater Deutscher war. Und ja, und da hat man sich auch so ein bisschen, das heißt, so, es war schön anzusehen, dass man so nicht so die Einzigen waren. Ne? Und genau. Aber dann gab es dieser Sprung von, also meine Grundschulzeit, muss ich sagen, war sehr schön. Vor allem, weil mein Freundeskreis bestand aus wirklich verschiedenen Menschen, so aus verschiedenen Kulturen. Also wir hatten Deutsche dabei, Türken dabei, Russen dabei und Italiener. Und die Kultur habe ich auch mit angenommen.
Ja.
Und das war eigentlich eine Bereicherung. Und dafür bin ich echt dankbar.
Ja, ich glaube, das ist auch immer eine Bereicherung, eine neue Kultur kennenzulernen und vor allem lieben zu lernen und was davon mitzunehmen.
Genau.
Ja, das prägt.
Ja, ich glaube, mit 13 eher, sind wir dann vom Dorf quasi in die Stadt gezogen. In eine kleinere Stadt vor Köln, also Bergheim. Und das war dann für uns irgendwie Kulturschock. Also wenn man wirklich lange im Dorf gelebt hat, dann ist es so krass. Dann ist es so, man stellt sich das auch immer anders vor. Boah, Stadt ist gefährlicher, mehr Kriminalität. Es ist eng und es ist laut und man hat da so ein bisschen Angst und es passiert mehr und davor hatten wir halt Angst. Ne? Und, aber letztendlich haben wir uns arrangiert und es war nicht der Fall. Es war extrem in dem Sinne, dass wir gemerkt haben, oh, diese Vielfalt, was wir in diesem Dorf nicht hatten, gibt es hier schon. Also dann haben wir gemerkt, okay, krass, es sind ja viele Menschen aus verschiedensten Ländern, Kulturen, hier wird alles so irgendwie zusammen gelebt und dann lernt man das Deutsche noch anders kennen. Man kennt ja das Dörfliche, aber dann merkst du, dass Deutschland noch andere Kulturen mitzubieten hat. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg diese Schwäbische und dann ziehst du nach Köln, dann hast du das extreme Kölsche.
Ja, und das ist ja auch nochmal eine andere Mentalität.
Ja, genau. Ne? Und das war so irgendwie viel, aber irgendwie auch cool und das war schön und dafür bin ich auch dankbar, dass ich so die ersten Jahre bis zum Teenie-Sein im Dorf und ländlicher aufgewachsen bin und dann als Teenie dann so cool in der City und so alles.
Teenie-Zeit, ja. Weiterführende Schule. Ich war auf einer sehr russisch geprägten Schule, wo wir...
Also hier in Deutschland oder was?
Ja.
Also okay, ja. In Köln.
In Köln, okay, ja. Mhm. Also wir hatten sehr viele Russen auf dem Gymnasium. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir immer gesagt haben, wir waren nur 4 Deutsche in der Klasse.
Mhm.
Also wir waren da wirklich auch in der Minderheit. Und ja, das war halt auch viel gemischt in der Schule und andere Kulturen. Ja, und da weiß ich auch zu dieser Zeit irgendwann, war es auch so, dass mir aufgefallen ist, dass da, wo wir gewohnt haben, wir haben direkt an einer Straßenbahnhaltestelle gewohnt. Und da ist sonntags, sind dann immer, habe ich vom Fenster dann gesehen, dass dann immer eine Gruppe von dunkelhäutigen Menschen, die so ganz schöne Sachen anhatten und die viele bunte Stoffe, Kopftücher und so. Und ich fand das immer voll toll. Und ich habe mich immer gefragt, wo die alle hinfahren, weil die sind immer sonntags so in Gruppen immer zur Bahn und dann mit der Bahn gefahren. Und irgendwann hat mein Papa mir halt erzählt, dass die wahrscheinlich zur Kirche fahren und dass man das sieht, weil die halt sich so schön angezogen haben. Und da war ich ja noch ziemlich jung. Und ich war so fasziniert von den Outfits. Und ja, das hat mich damals schon so geprägt. Und mittlerweile beschäftige ich mich ja auch beruflich mit African Prints, mit afrikanischen Stoffen beziehungsweise afrikanischen Prints. Und da weiß ich noch, dass das so mein erster Kontakt zu den Stoffen war, also zu den Wax Prints war. Da kann ich mich noch dran erinnern, das fand ich immer voll schön, ich fand das voll hübsch. Ja, dann habe ich immer sonntags vom Fenster geguckt und habe mir das immer die ganzen Kleider angeguckt.
Ja, das kenne ich auch, also das ist wirklich, das ist ja auch, es war auch bei uns so, dass wir wirklich dann sonntags halt weiter wegfahren mussten in die nächstgrößere Stadt, aber auch dann in einer Gemeinde waren, in der Kirchengemeinde, wo dann nur Westafrikaner oder Afrikaner waren, aus verschiedensten Ländern und überwiegend Französisch gesprochen wurde, also die Predigt oder auf Lingala.
Mhm.
Und das gehörte dazu, das war für uns normal. Und ja, und da haben wir auch immer gemerkt, dass Leute gucken und staunen und das toll fanden, dass wir da irgendwie uns zurechtgemacht haben und auch irgendwie schon manchmal so kurz vorher irgendwie schon gesungen haben und die Freude gezeigt haben. Ja.
Ja.
Was ich noch sagen wollte, der Umzug vom Dorf in die Stadt war auf jeden Fall sehr prägend für mich, weil, wie eben gesagt, also im Dorf waren wir die einzige schwarze Familie. Man befasst sich halt auch wirklich überwiegend außerhalb der eigenen Familie, befasst man sich halt mit dem Deutschsein. Ne? Mhm. Also ich habe sehr viel gelernt, deutsch zu sein. Ich habe die Mentalität so aufgesaugt, so gelernt, weil ich mit dieser Umgebung aufgewachsen bin, quasi mit der weißen Umgebung und auch so das so nach außen gezeigt habe, dass ich da eher deutsch bin als meine afrikanische Kultur so nach vorne bringe, weil ich einfach wirklich deutsch aufgewachsen bin.
Mhm.
In der Stadt, dann habe ich dann gemerkt, okay, hier gibt es eine schwarze Community, mit dem hatten wir auch mehr Kontakt. Wir hatten dann wirklich Bekannte, die dann zu Verwandten wurden, zu Freunde. Und dann hat man sich mit denen beschäftigt, man hat mit denen abgehangen. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, krass, diese Seite kenne ich noch nicht von mir. Also diese afrikanische Seite, die wurde dann erst da bemerkbar gemacht. Und damit habe ich mich dann identifiziert. Es war aber auch dann so, das war auch eine schwierige Zeit für mich, um das sozusagen, dass ich dann gemerkt habe, dass die schwarze Community oder die westafrikanische Bekanntschaft mich eher so als Deutschen gesehen hat, so als verdeutschten Afrikaner.
Ja.
Und dass ich schon gar nicht mehr so zu dieser Gruppe schwarzen Menschen gehöre.
Mhm.
Und die Deutschen sahen mich oft so, ja, das ist der Afrikaner, das ist der Angolaner. Ja. Und der weiß doch eigentlich genug über seine Herkunft. Und das war aber nicht wirklich der Fall. Und das hat mich so zu einem Konflikt oder zu einer Identitätskrise gebracht mit mir selbst, wo ich nicht wusste, wo ich eigentlich dazugehöre.
Ja.
Also ich habe mich eigentlich immer so als mich selber gesehen, also als eine Person, die einfach viele verschiedene Kulturen in sich hat, geprägt hat. Klar, ne, ich war auch froh, dass ich dann das, was ich bin, also diese angolanische Kultur kennen durfte und präsentieren konnte dann. Aber es war dann auch letztendlich schwer zu sagen, ich bin kein Deutscher. Also ich habe mich immer als Deutschen gesehen, aber auch als Afrikaner natürlich, als Angolaner. Und das hat einige Jahre gedauert, bis man so sich gefasst hat.
Ja, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist ja auch echt schwierig, wenn man sich da hineinversetzt, dass man auch irgendwie vielleicht dann so gerade in dem Alter ist man, ich meine, da hat ja jeder irgendwie eine Identitätskrise. Mhm. Wer bin ich und wen stelle ich nach außen dar? Und ich kann mir vorstellen, dass man je nachdem, mit wem man gerade rumhängt, dann auch so eine Art Rolle spielt, um dann, ich meine, man möchte den anderen ja auch irgendwie imponieren und gut dastehen. Und bis man dann wirklich als erwachsene Person so gefestigt ist, darüber hinaus zu stehen, dass man, wenn man jemand ist, der nicht jedem gefällt, dass man da drüber stehen kann. Das dauert ja.
Mhm.
Und in dem Alter ist man ja eher so, dass man nur was von sich gibt, was anderen auch gefallen könnte. Und wenn man dann zwischen zwei Kulturen steht, ist es ja, das ist ja unvorstellbar.
Ja,
das ist,
genau.
Ja.
Ja, ich hatte ja immer diese Frage im Kopf, also ich habe immer zwei Rollen gespielt.
Ja, klar.
Bei den Deutschen oder bei den Weißen war ich immer
warst du der gut Integrierte?
So ja, quasi? Also habe ich das auch gespielt. Ja. Also so, ich gebe mich jetzt als Deutschen quasi.
Ja.
Und bei den Afrikanern habe ich immer so auf Afrikaner gemacht.
Ja.
Also, einfach imitiert und dann meine Persönlichkeit hinten dran gehängt.
Mhm.
Und genau, als ich mich dann zu heutiger stand, bin ich reflektiert. Weiß ich, wer ich bin.
Ja.
Ich kenne meine Herkunft, kenne meinen Background, ich kenne meine Sprache, ich kenne meine Kultur. Ich kenne aber auch das, wo ich hier aufgewachsen bin. Und dafür bin ich auch dankbar. Genau. Für alle, die sich fragen, auch das gehört auch hier auch zu mir und wer ich bin. Ob ich eine deutsche Staatsbürgerschaft habe. Ja, es war halt ein schwieriger Weg, dahin zu kommen, das zu bekommen. Also Formular, also als Papier. Deutscher zu sein war ein schwieriger Weg, weil es gab halt, als wir hingekommen sind, hatten wir nur nicht so die Papiere, die wir hervorbringen mussten, um letztendlich Deutsch zu werden. Es hat wirklich Jahre gedauert. Also 2010 wurden wir dann eingebürgert und das war eine harte Arbeit, was wir uns aber auch dann verdient haben.
Mhm.
Und also das dazu.
Ja.
Also in der Schule, also Schulzeit und Studiumzeit, auch generell privat, habe ich mir meinen Freundeskreis immer so, kulturell gehalten. Also ich hatte immer
interkulturell gehalten.
Ja, interkulturell gehalten, kann man sagen, genau. Ich habe immer Handvoll Leuten oder mehr, die nicht nur schwarz waren oder die nicht nur weiß waren, sondern aus den verschiedensten Ecken, aus verschiedensten Background hatten. Und das habe ich mir bewahrt bis heute und das gehört einfach zu mir, zu meinem Leben. Und das ist letztendlich für mich immer positiv gewesen und hat auch viele schöne Freundschaften bis jetzt hervorgebracht.
Mhm. Ja, also ich kann auch sagen, dass ich sehr interkulturell aufgewachsen bin. Meine Familie ist auch so typisch Frohnatur, typisch Kölsch. Mhm. Bei meiner Oma war immer die Tür auf, sämtliche Leute kamen zum Essen und also sie hat nie alleine für alleine gekocht, sondern es war immer Trubel. Ja, da war einfach wie Tag der offenen Tür immer. Meine Oma liebt das auch und hat es sehr geschätzt und auch meine Eltern, wie gesagt, wir hatten auch vom Freundeskreis her schon, waren wir international aufgestellt und meine Oma, also mein Opa, den ich als Opa kennengelernt habe, mein Ziehopa, sage ich jetzt mal, der war Jugoslawe. Und ja, bei uns gab es das nicht, dass nur Deutsche irgendwie da waren. Also es war immer irgendwie, ja, international.
Ja, ich denke, wir kommen auch langsam zum Schluss, zum Fazit, zum mir. Das ist jetzt wirklich auch so klein gehalten und grob gehalten. Also klar, jeder hat, also ich bin jetzt 31 und das Leben ist jetzt nicht nur in 40 Minuten beschrieben.
Ja.
Also da bräuchte man Jahre für. Aber es war nur so ein Einblick von uns, wie wir sind. Und Fazit zu mir, in Angola geboren, dann mit zwei nach Deutschland, Kindergarten bis akademischen Grad hier alles gemacht. Kultur sehr geprägt wurde mir hier in Köln, also in der Großstadt, habe ich diese Vielfalt sehr krass gelernt und geprägt. Ich hatte eine Identitätskrise, aber bin jetzt gefestigt und weiß jetzt, wer ich bin, wo ich herkomme und habe auch so viel über meine Herkunft gelernt und das gebe ich auf jeden Fall mit viel Freude an meiner Frau und auch meinen Kindern weiter und bin auch für meine Mutter sehr dankbar, die mich dahin erzogen hat, die Welt so anzunehmen, ihnen gegenüber Hilfe zu stellen, nett zu sein, aber auch in bestimmten Situationen Stirn zu bieten, aber dass es letztendlich zu einer schönen gemeinschaftlichen Leben führt. Und das ist so mein Leben. Im Berufsleben wünsche ich mir halt noch ein bisschen, dass man mehr schwarze Menschen sieht, die auch Positionen tragen im Management, im Home Management. Und da ist halt noch ein bisschen wenig, aber da bin ich auf jeden Fall, also da sehe ich, da bin ich guter Dinge und sehe auf jeden Fall Potenzial, dass sich das entwickelt. Wir sind nicht nur in Sport oder in anderen Sachen gut, wir können auch im Wirtschaftssystem da viel machen und da entwickelt sich auch was. Mhm. Das ist aber auch eine andere Sache. genau, hast du noch ein Fazit, was du hier mitgeben möchtest?
Ja, in Köln geboren, in Köln aufgewachsen.
Deutsche Mädchen.
Deutsche Mädchen immer noch, ja. Ich liebe meine Kultur, ich liebe aber auch viele andere Kulturen und ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern oder generell meine Familie mich so offenherzig immer erzogen hat und mir vor allen Dingen offenherzig als Vorbild gedient hat, andere Kulturen auch nicht nur zu sehen und zu akzeptieren, sondern auch anzunehmen und ja, das auch auszuleben und sich von jedem was mitzunehmen und genau, darauf bin ich sehr stolz und ja, das ist so mein Lebensweg. Ich habe auch sämtliche Schullaufbahnen in Deutschland einmal durchgespielt, so ähnlich wie bei dir.
Aber alles in Köln, ne?
Alles in Köln.
Krass, ich alles bin ja mehrmals Köln. Umgezogen. Okay.
Ich bin mit dir das erste Mal aus Köln rausgezogen.
Stimmt, ja, mit mir zieht man nur um.
Ja, genau, mit dir zieht man nur um. Echt. Ja.
Ja, ja, was wir nicht erwähnt haben, also Studium, also wie Studiumzeit oder bei dir auch Ausbildungszeit.
Stimmt.
War die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Das war die Zeit, wo wir uns verliebt haben, letztendlich dann eine Familie gegründet haben, geheiratet haben. Ja. Und jetzt seit 9 Jahren zusammen sind.
Übrigens, wie wir uns kennengelernt haben, könnt ihr in der Folge Karambolage an Karneval hören, falls ihr es noch nicht wisst, ist auch eine sehr interessante Geschichte.
Genau, ja, hört gerne rein.
Karneval in Köln, sage ich nur.
Ja. Ja.
Genau, also wir wollten uns noch eine abschließende Frage stellen. Genau,
so eine final question.
Ja, möchtest du anfangen?
Ja, ich habe mir eine Frage überlegt, die ich interessant finde und vielleicht auch für einigen der Zuhörer interessant sein könnte. Und zwar, wie vereinbarst du die deutsche Kultur und die Einflüsse aus anderen Kulturen, also die Kulturen hier in Deutschland, aus anderen Ländern? Verstehst du die Frage?
Ja, wie vereinbare ich das jetzt? Ja, habe ich ja eigentlich gerade auch schon vorher gesagt, dass ich so von vielen Kulturen, die mir so über den Weg laufen, eigentlich gerne was mitnehme oder was annehme. Ja, ich mag zum Beispiel bei südländischen Kulturen die Essgemeinschaft, das Verhalten. Also die kölsche Kultur ist halt auch sehr gemeinschaftlich und man erzählt viel und sowas alles. Und bei der südländischen Kultur kommt halt auch viel miteinander, das Interaktive miteinander noch mehr irgendwie heraus für mich, was ich zum Beispiel faszinierend finde. Aber generell ja, gemischte Kulturen, interkulturelle Kulturen, ja, ich vereinbare das so, dass ich mir von jedem ein Stückchen rausnehme, würde ich sagen. Also nicht von jedem, aber von das, was mir gefällt, nehme ich an. Und ich glaube, dass ich als Person keine Scheu oder Angst habe vor fremden Kulturen oder das auch anzunehmen. Mhm. Oder das auch, ja, anzunehmen, auch als Deutsche anzunehmen, dass ich mich da irgendwie nicht scheue oder schäme, mhm. sondern dass ich denke, Kultur ist für jeden da und nicht nur für das Land selber. Ja. Das ist was man teilen sollte. Genau so.
Ich auch so.
Ja.
Ja, super.
Ja, meine Frage für dich.
Oh, eine Frage für mich.
Okay. Mit ein bisschen, ja. Du bist ja jetzt schon 29 Jahre in Deutschland.
Hey, ich bin Deutscher.
Ja, aber du bist ja trotzdem 29 Jahre in Deutschland. Ja, das war Spaß. mit dem Kontext Integration und ja, mit dem Kontext, sagen wir mal, Integration, Multikulti, mhm. wie siehst du die Entwicklung von Deutschland in den letzten 29 Jahren? Mhm. Du hast ja so das quasi so auch das Dörfliche und das Städtische, du hast ja schon ein bisschen was erzählt, mhm. aber so wie siehst du die Entwicklung? Wie macht sich Deutschland?
ich bin froh, was ich nennen kann, ist auf jeden Fall, was mir direkt in den Sinn kam, dass wir so weit sind, dass wir zum Beispiel so ein paar Schwarz und Weiß offenkundig das Leben leben können, wie wir es aktuell machen. Mhm. Weil ich denke, auch in den letzten 29 Jahren war es nicht so der Fall. Klar, es gab schon sehr viel früher diese interkulturelle Beziehung. Mhm. Halt jetzt nicht so groß, wie es jetzt vielleicht ist aktuell. Aber generell sehe ich die Integration, diese Vielfalt hier in NRW eigentlich positiv und gut. Und es ist eine Bereicherung. Es ist jetzt nicht irgendwie, es ist eine Bereicherung einfach. Ja. Und es macht Spaß, man nimmt viel mit, sowohl als Deutscher oder als Ausländer, der hier lebt. Man kann ja auch als Ausländer hier leben. Mhm. Und ich glaube, das bietet Deutschland. Also ich glaube, Deutschland ist bemüht, dahin zu kommen, wo vielleicht unter anderem Kanada ist. Ne? Also Kanada ist da wirklich, was Vielfalt angeht, ein Vorbild und nehmen viele Kulturen an. Und ich denke, das ist auch hier in Deutschland gewollt und auch so die Perspektive. Es gibt Baustellen, die hängen noch seit Jahren hinterher.
Die wird es immer geben.
Die wird es leider noch geben, aber die Hoffnung ist da, weil unsere Generation, also unser wirklich diese Generation Y, Generation Z, wie man die so nennt, die hat diese Gemeinschaft. Also die hat nicht nur diese Gemeinschaft, wir als Deutsche, sondern wir als Deutschland mit allen den Kulturen, die wir hier aufgebaut haben.
Vor allem, glaube ich, auch allen, was man aus den ganzen Kulturen lernen kann.
Genau.
Das bringt ja jeder auch was mit, was man annehmen kann oder was sich zu verbessern lohnt auch.
Ja, ich denke einfach, Deutschland sollte sich oft auch mal die Perspektive wechseln.
Ja,
also genau. Deutsche sind halt immer, also wo ich, das ist meine Meinung, mhm. Die dann denken, okay, wir sind die Deutschen, wir sind eigentlich, die gehen selten aus ihrer Komfortzone, aus ihren Privilegien, die gehen selten aus ihrer Haut raus, sage ich mal, weißen Haut und können sich schlecht in diese Perspektive, wie ist es, schwarz zu sein oder in Deutschland, wie ist es, als frischer Ausländer hier nach Deutschland zu kommen, wie wird man empfangen, also Verbesserungen sind da, aber da kann Deutschland noch viel machen, ne? Mhm. Wie man Menschen empfängt aus anderen Ländern, wie man die Integration oder Inklusion besser fördert und dass man gemeinschaftlich was macht und fragt und kommunikativer wird und einfach die Perspektive wechselt. Okay, wie würde ich mich fühlen? Und das geht halt nur mit Kommunikation, dass man mit den Gegenüber spricht und Fragen stellt und nicht einfach denkt, okay, ich mache mir jetzt einen Plan und so
denke ich. Ich denke mir was. Die Deutschen sind ja auch gerne so, ich denke mir was.
Und genau, und dann setzt man das in die Praxis um und so wird es funktionieren. Aber ist meistens nicht der Fall.
Ich glaube, das Wertvollste, was zu dem Thema, was ich von dir gelernt habe, ist...
Mir?
Ja.
Okay.
Zu überdenken, dass das Deutsche oder das, was man... Ist ja egal, ob Deutsch oder was auch immer. Mhm. Aber dass das, was man schon gelernt hat, nicht immer das Nonplusultra ist.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich wirklich in den letzten Jahren gelernt habe und auch immer mehr anwende.
Mhm.
Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass das eigene, was ich kann und was sich vielleicht auch als gut bewährt hat, aber trotzdem nicht für jeden das Nonplusultra ist und dass man da dadurch auch, wie du schon sagst, die Perspektive ändert, da kann man viel offener und freier und toleranter durch die Welt gehen, zu wissen, dass für andere ein anderes Nonplusultra gilt, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber und das mindestens genauso gut ist, vielleicht sogar besser als das, was du all die Jahre gedacht hast. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was ich gelernt habe von dir.
Oh, okay. I appreciate. Ich freue mich.
Ja.
Ja, also mir ist es auch immer wichtig, dass man da einfach bereit ist, sein sollte, Perspektiven zu wechseln, damit man weiter gemeinsam weiterkommt.
Ja.
Gut. Ja,
das Wort.
Genau, das war ein Einblick.
Mein Kölsch ist so schlecht.
Kölsche Mädchen.
Sorry.
Ich hatte auch Schwierigkeiten mit Kölsch, aber ich möchte das wirklich aktiv lernen.
Oh,
also ich mag das ja, wirklich. Ich mag diese Sprache. Und ich mag es auch, wenn die Oma immer spricht. Und mittlerweile verstehe ich alles.
Mach es Jod.
Jod. Ja, ich habe ja noch manchmal verwechselt das mit Schwäbische. Ja, aber das ist, ja, das finde ich aber cool, das ist Kultur, also das ist amüsant, das ist eine Bereicherung und warum nicht?
Okay.
Genau. Ja, das war's zu uns, zu unserem Podcast, zu unserer Podcast-Folge.
Dann mach gut jetzt.
Alles Gute, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht.
Ja. Bitte hinterlasst uns doch einen Kommentar zu der Folge. Und was ihr so denkt.
Genau, teilt uns mit, was ihr so denkt. Anregungen, Anmerkungen, Wünsche, Fragen.
Und erzählt auch gerne von uns. Ihr dürft uns gerne supporten und weiterleiten und teilen. Ja,
und wir freuen uns. Und lasst uns auch gerne auch teilhaben von an euch.
Bitte.
Dass wir euch auch irgendwie kennenlernen können. Wir haben auf Instagram seit kurzem eine Page aufgebaut, die wird auch größer und schöner.
Kulturkarambolage
auf Instagram. Wir sind auf Podcast,
auf Spotify,
auf YouTube und würden uns
Apple
sehr freuen.
Podcast, ja.
Alles klar, dann schlaft gut oder guten Tag, bon dia, bon night. Auf Gölsch, was sagt man auf Gölsch?
Marat Jod,
das gut.
Ich meine lang.